Oh glücklicher Tag, oh schöner Tag, oh herrlicher Tag, als Jesus in mein Leben kam. Ich habe mal einen Sänger, Opernsänger gehabt in Heilbronn, und der hat ein Lied geschrieben und dann auch gesungen. Das war der schönste Tag, den es in meinem Leben gab, als Jesus in mein Leben kam. Preis Gott. Mein Thema heute ist, du lebst für später, nicht für jetzt. Was du heute hörst, hörst du für später. Was du hier erlebst, ist für später. Was du hier tust, ist für später. So, das wird mein Thema sein. Aber zuerst einmal herzlich eingeladen für morgen. 19 Uhr, sei bitte pünktlich da. Wir werden morgen Besuch haben. Andreas Bergesloff wird hier sein und wird aus seinem Leben erzählen. Er war 5 Stunden im Jenseits. Gute Erfahrung. 5 Minuten reichen schon aus. Aber er war länger dort und hat einige Dinge erlebt und erfahren, und das möchte er mit uns teilen, und ich möchte euch einladen, seid dabei. Dann am Sonntag, das ist Muttertag, da werden wir auch unser Bibelschule-Material ausgeben, und am Sonntag werde ich über das Thema sprechen, lass dich nicht verachten, über deine Jugend, deine Abstammung, dein Beruf, deine Herkunft, deine Rasse. Viele Menschen sind diskriminiert. Aber Jesus sagt, komm her zu mir, wie du bist, und ich werde aus dir etwas machen, Kind Gottes. Kinder Gottes brauchen sich nicht mehr verachten zu lassen. Wir sind Königskinder. Priester sind wir. Wir haben ein ganz anderes Geschlecht. Und es ist egal, vollkommen egal, was du vorher warst. Wenn du zu Jesus kommst, bist du nicht mehr derselbe. Also das sind die Themen, die nächsten Tage, gar nicht so lange her. Und dann am Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, lebe nach der Eingebung. Das, was Gott dir sagt. Leb nicht, was die anderen dir sagen. Du bist nicht Marionette von irgendjemand oder Hampelmann. Nein, du bist selbst eine Persönlichkeit und du hast selbst einen Auftrag, eine Berufung. Du lebst für später, ist das Thema jetzt. Und das natürlich am Mittwoch mache ich dann weiter Fortsetzung in dieser Richtung. Du lebst für später, um Geschichte zu machen. Du lebst für später, um einfach die Welt mit zu beeinflussen, die andere Welt, die unsichtbare Welt. Du lebst also für die Ewigkeit. Und jeder Mensch ist auf dieser Welt für etwas ganz Besonderes. Jeder Einzelne. Du lebst für später, für jetzt, aber du machst Geschichte. Du hinterlässt Spuren. Dein Leben hinterlässt Spuren. Niemand lebt umsonst hier auf dieser Welt. Jeder einzelne Mensch ist eine Idee Gottes, eine tolle Idee, finde ich, also wenn ich so Menschen anschaue, Gott hat dich wunderbar gestaltet, einmalig, dich gibt's nur einmal. Stell dir mal vor, wenn es dich zweimal geben würde, da wäre Katastrophe da. Das ist Konkurrenz und man würde dich verwechseln, aber so, du bist eine unverwechselbare Persönlichkeit. Du bist also etwas von Gott erfunden, er hat etwas gedacht, als er dich gemacht hat, wie er dich gemacht hat. Wie er dich ausgestattet hat, wie er dich ausgerüstet hat, durch Bildung und deinen Werdegang. Du bist wie ein Puzzle, der irgendwie zu dem Weltgeschehen, zum ganzen Weltgeschehen dazu passt. Wenn du versagst, da ist eine Lücke da. Wenn du versagst, wenn du nicht das bringst, was du bringen solltest, wozu du da bist, dann ist eine Lücke, dann vermisst man was auf dieser Welt. Also du fehlst, stell dir mal vor, du wärst gar nicht geboren. Was wäre dann mit dir los? Dann hätte dein Partner, Partnerin keinen Partner. Dann würde die Welt arm aussehen. Dann würden Generationen durchaus fehlen. Jemand hat einmal gesagt, also, oder in der antiken Welt hat man gesagt, wenn man einen Mann tötet, tötet man eine ganze Generation, ein ganzes Geschlecht. So, wenn du nicht da bist und nicht da wärst, dann würde unheimlich viel fehlen. So, alles in deinem Leben ist auf ein Ganzes angelegt. Die meisten Leute, die nicht Christen sind, reden von Zufall, aber bei Gott gibt es keinen Zufall, Gott kennt keinen Zufall. Dein Leben ist keine Frage des Zufalls, dass du jetzt ein Panschall bist oder Missgeschick oder Unfall oder was auch immer. Gott hat dich gewollt, so wie du bist und so weiter. Der Wille Gottes offenbart sich durch dein Leben. Im ganzen Universum gibt es gar keine Zufälle. Alles ist perfekt geplant, perfekt organisiert und genauestens berechnet. Der Winkel, Neigungswinkel der Erde, wie es um die Sonne kreist. Und sonst hätten wir, ja, würden die Jahreszeiten nicht stimmen, so würde vieles nicht stimmen. Aber Gott hat das wunderbar alles geordnet. Der Zufall kann die Ordnung nicht erklären. Die Ordnung Gottes. Das ist so einmalig. Gott hat alles genau berechnet. Es gibt keinen Zufall. Die ganze Entwicklung der Schöpfung und so weiter ist nicht rein zufällig entstanden, sondern ist alles genau geplant. Sonst wäre heute immer noch das Chaos, was am Anfang war. Und der Geist Gottes schwebte über die Urflut, über das Chaos eigentlich heißt es dort. Gott hat Kosmos gemacht, Ordnung. Alle Lebewesen stellen ein hochgeordnetes Gebilde dar. Und die haben sich nicht im Laufe der Zeit sich entwickelt, sondern von Anfang an waren sie schon da. Nicht, nicht, dass sie sich entwickelt hätten mit der Zeit, dass sie Augen, Ohren etc. und dergleichen hatten. Weißt du, wir sind perfekte Wesen von Anfang an. Von der Stunde der Zeugung, bis wir abdanken und von dieser Erde gehen, ist alles detailliert geplant. Ich glaube, es war eine strikte Vorherbestimmung. Und dann sagen natürlich andere, wo ist der freie Wille? Ich kann mich immer noch entscheiden, aber Gott kriegt mich schon dorthin, wo er mich haben möchte. Ich kann strampeln, so viel ich will, aber da bläst der Wind einfach so stark von der Seite, dass ich nicht anders kann. Ich muss den Weg gehen, der mir vorgezeichnet ist. Alle Lebewesen existieren nach einem ganz bestimmten Plan, haben einen bestimmten Zweck, warum sie da sind. Die Lebewesen nehmen Nahrung auf und geben Energie wieder weiter. Das ist also das ganze Leben. Selbst wenn die Kuh Bums lässt, verstehst, dann gibt es die Gase, was dann alles entsteht und so weiter. Jetzt, manche Grüne protestieren dagegen und sagen, das sind schlimmer wie die Autoabgase. Aber du siehst, selbst das Pupsen hat von Gott eine Bestimmung. Nein, wir lachen, wir schmunzeln. Sogar alle Kleinigkeiten sind von Gott ganz genau geplant. Nur Dumme glauben an Zufall und nicht an einen perfekten Meister, der dahinter steht. Durch Zufall entsteht kein Programm. Kein Programm. So was wir hier im Leben, in dieser Welt sehen. Da bei dieser ganzen Planung sitzt ein großer, mächtiger Programmierer, der alles detailliert, alles bis ins Einzelheiten alles geplant hat. Alle Gotteserfahrungen, die ganze Schöpfung sind keine Zufälle. Und die ganze Entwicklung, auch unser Werdegang, unsere ganze Geschichte. Wenn ich dran denke, die Bekehrung von Saul von Tarsus, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug, obwohl er zuerst mal krumme Wege geht, ein Verbrecher wird und die Gemeinde Jesu verfolgt. Aber der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Auch wenn er nicht das tut, was er tun soll. Er tut das, was er tun sollte. Er zerstört die Gemeinde. Und die zerstörte Gemeinde, die verbreitet sich überall. Und die Christen, die zerstreut waren, haben überall gepredigt. Eigentlich hat er ungewollt. Er war für die Mission bestimmt. Er war für die Ausbreitung des Evangeliums bestimmt. Aber er hatte sogar auf der anderen Art und Weise zuerst mal die Ausbreitung des Evangeliums bewirkt. Indem die Christen zerstreut waren, überall fingen die an, Gemeinden zu gründen und predigten das Evangelium an allen Orten. Wären die alle in Jerusalem geblieben, hätten Gott gelobt und gepriesen, wäre das Christentum nicht entstanden als das, was es sein sollte, was Gott vorgesehen hat. Und später, als er nachher das negative Werk vollendet hatte, hat Gott ihn auf der andere Art und Weise eingesetzt, dass er Missionar wurde. Und das Evangelium wieder weiter verbreitet hat. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und jeder, der hier über diesen Planeten Erde geht, du musst kein Paulus sein und keine Maria. Aber wir sind alles auserwählte Werkzeuge Gottes. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir egal. Aber wir sind es. Und ich werde den Beweis heute antreten, dass Gott uns gewollt hat von Anfang an. Du bist gerade in dieser Zeit, für diese Zeit, für diese Aufgabe, für diese Mission, die Gott für dein Leben vorgesehen hat, für diese Sendung, geboren. Du bist geboren für eine Zeit wie diese, für diese Situation wie diese. Nur du kannst diesen Auftrag erfüllen. Deinen Platz kann niemand anders ausfüllen als du. Du hast nur die Gaben, die nötig sind. Du brauchst nicht mehr und nicht weniger, um diesen Auftrag zu erfüllen. Manche Leute trachten nach mehr, aber das ist Unfug und Unsinn. Sei das, was du bist und sei ganz. Wenn du ein Strauch bist, dann sei ganz Strauch. Wenn du eine Palme bist, dann sei ganz eine Palme. Und wenn du eine Eiche bist, dann sei ganz eine Eiche. Und du sagst, wozu das alles? Ja, weißt du, Gott braucht dich gerade jetzt. Und du verstehst es nicht. Und ich denke an die Geschichte von der Fußwaschung bei Petrus. Hernach wirst du es erfahren. Jetzt weiß es vieles nicht, warum passiert mit mir das und warum jenes, warum muss ich hier durch und warum muss ich dort durch, warum muss ich mich mit dem beschäftigen und mit jenem. Hernach wirst du es erfahren, glaub mir das. Bis ins Detail ist alles geplant. In unserer DNS, in unserem DNS-Molekül, da ist in dieser Dichte alle Informationen für unser Leben und sogar für unser Nachkommen und Kindeskinder, Kinder. Da gelten ganze Generationen, so wie in einem Apfelkern. Es ist nicht nur ein Apfelbaum drin, sondern die ganze Menge von Apfelkerne, für viele Apfelkerne in einem einzigen Apfelkern. Gott weiß allein, wie viel da drin steckt. So, schon die geringe Menge DNS, wenn du das nimmst, und das ist der große Gott, wie er uns Menschen geschaffen hat, wenn es nur auf eine Stecknadel diese DNS Moleküle gehen würden, dann würde eine Bibliothek fassen 500 Mal Mond und zurück. Verstehst du? Die ganzen Taschenbücher, wenn du aneinander reihen würdest, da würde so viel Information, und da steckt unheimlich viel Information drin in deinem Leben, das weißt du gar nicht. Erst der Heilige Geist offenbart es und zeigt es, was alles in dir drin steckt. 500 Mal Taschenbücher aneinander gereiht, gibt es die Strecke Mond und Erde wieder zurück. So, und das soll alles Zufall sein? Weißt du, so ein intelligentes Wesen hat dich und mich geplant, Gott, Gott Vater. Und das, also die ganze Informationstechnologie kommt gar nicht mit, was alles an uns und für uns gedacht und vorbereitet wurde, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz je geglaubt hat. Und hier muss ein Profi am Werk gewesen sein. Und wir sind mehr als nur ein winziges DNS-Molekül, so kleiner Tropfen, Schleim oder was auch immer ist. Interessant ist bei den Patriarchen, da heißt es, und sie dienten Gott zu ihrer Zeit. Jeder Einzelne, Abraham, Isaak, Jakob, sie dienten Gott zu ihrer Zeit, sie lebten für ihre Zeit und sie füllten ihre Zeit aus. Und wir sind hier noch immer in der Entwicklung, wir sind hier immer im Bau, wir sind noch nicht fertig. Wir dienen Gott zu unserer Zeit. Und deshalb mein Thema, du lebst für später. Wir sind noch nicht fertig, ihr Lieben. Wir glauben jetzt endlich, wenn ich alt und reif bin, in die Rente gehe oder was weiß ich alles, Pension, und dann habe ich alles geschafft und alles geleistet. Nein, wir leben für ein weiteres Leben. Was kommt danach? Unsere Augen, Ohren, Mund und so weiter sind noch nicht fertig. Wir leben noch in der Baustelle. Plötzlich werden uns die Augen aufgehen. Wir werden Gott sehen, wer wirklich ist. Ein Licht, was wir noch gar nicht gesehen haben. Wir werden Dinge hören, unaussprechlich. Wir werden Dinge erleben, was wir noch gar nicht einmal hier erlebt haben, nicht einmal im Traum gedacht haben. Weißt du, wir brauchen, um die Mikrowelt und die Makrowelt zu verstehen, brauchen wir immer Hilfsmittel. Entweder Mikroskope oder Teleskope. Aber plötzlich werden unsere Augen so klar sehen, wir werden Lichtjahre im Voraus schauen und wir werden bis ins kleinste Detail, bis in den Atomkern sehen und dann noch drüber hinweg. Wir sind noch nicht fertig. Wenn du ganz ehrlich bist, wir sind noch nicht fertig. Bilde dir auch nichts ein. Jetzt bin ich Christ geworden, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich in der Gemeinde, jetzt predige ich, jetzt tue ich einen Dienst für den Herrn. Du bist nicht fertig. Deine Persönlichkeit ist nicht fertig, dein Charakter ist nicht fertig, dein Wille ist nicht fertig, deine Gefühle sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht ausgereift. Wir sind hier, um auszureifen. Die Bibel sagt, das Vollkommene kommt. Alles ist hier Stückwerk. Alles ist hier Stückwerk. Und wir gehen auf die Vollendung zu. Unser Leben ist ein Geheimnis, ihr Lieben, ein Geheimnis. Und wir werden es hier nicht ganz verstehen. Und das kann man auch gar nicht erklären, wenn man es erklären möchte. Wir sind von Geheimnissen umgeben. Warum? Warum hast du uns rausgeführt? Warum hast du mit denen und denen mich zusammengeführt? Oder die und jenem? Warum das alles? Wir sind exakt für diese Zeit geboren, ihr Lieben. Für diese Zeit, für diese Aufgabe, für dieses Leben. Exakt für diese Zeit. Der Mardochai sagt zu der Esther, zu der Königin Esther, sagt, Esther, wenn du schweigst, da gibt es eine Katastrophe. Und du bist für diese Zeit, für diese Aufgabe geboren. Du musst zum König gehen und du musst das und das tun. Denn du bist extra für diese Zeit geboren. Und zu dieser Zeit Königin. Und zu dieser Zeit in dein Amt. Und zu dieser Zeit in dieser und jener Stufe und dieser Entwicklung und in dieser Reife. Egal, wie du geboren wurdest, spielt jetzt keine Rolle. Egal, wie du zur Welt gekommen bist, diese Esther, Waisenkind, spielt keine Rolle. Deine Geschichte, dein Hintergrund. Denn, aber du bist für diese Zeit auf diese Welt gekommen. Und viele Menschen machen sich Gewissensbisse. Ja, aber ich bin nicht vollkommen. Ich bin durch Inzest zur Welt gekommen, durch Vergewaltigung, durch meine Eltern haben mich gar nicht gewollt. Ich bin kein Wunschkind. Vergiss das alles. Esther war das alles nicht. Nur als Beispiel. Keiner. Ich komme aus einer Mischehe. Und was weiß ich, was du alles erzählst. Ich komme aus keiner frommen Familie. Meine Familie waren lauter Lumpen, Säufer und Mörder und Diebe. Und gerade, soll aus mir was werden? Nein. Du kannst deine Geschichte vergessen, denn in dem Augenblick, Gott hat dich für einen ganz bestimmten Auftrag geboren und du hast einen Auftrag. Du musst nicht mit deinen Komplexen weiterleben. Das ist der Teufel, der dir die Komplexe einredet. Du bist nichts. Schau den Stammbaum Jesu. Der extra steht zweimal in der Bibel, der Stammbaum Jesu. In diesem Stammbaum Jesu sind Huren drin, sind Mörder drin, sind was die alles, sogar aus dem Stamm Juda. Der Stamm Juda hat mit Inzest zu tun. Verstehst? Und gerade in diesem Stammbaum Jesu, da sind all diese Persönlichkeiten, liest, da steht ganz bewusst, warum das alles aufgezählt wird. Das sind nicht nur Heilige und nicht nur Gesalbte und nicht nur Priester. Nein, da sind Lumpen drin. Und gerade Jesus ist aus dieser Sippe gekommen. Halleluja. Jesus ist gekommen und er macht die Krone, das I-Tüpfelchen aus. Er macht es. Und sie alle dienen einem Zweck, dass Jesus zur Welt kommt. Sie dienen alle einem Zweck, dass Jesus zur Welt kommt. Auch diese Lumpen, auch die, die Schande und Schmach auf das Volk gebracht haben. Du bist von Gott gewollt für einen bestimmten Zweck. Und sobald du dich Gott hingibst, fängt an, der Plan Gottes zu greifen und wird realisiert. Du bist kein Kind dieser Welt. Du bist ein Geschöpf Gottes, von Gott gewollt. Von Gott gewollt. Wenn du das mal begreifst, dann wirst du nicht mehr primitiv denken und Komplexe haben und wirst sagen, also ich bin nichts, aus mir kann nichts werden. Nein, aus dir wird was. Und es wird auch, selbst wenn aus dir nichts wird, wird aus dir was. Wenn aus dir nichts wird, versteh mal mich richtig, ich werde auch da noch den Beweis antreten, selbst die schlechtesten Menschen sind von Gott gewollt, für einen ganz bestimmten Zweck. Du musst manchmal große Umwege machen, wenn du kein Kind Gottes bist. Wenn du nicht so spurst, wie Gott dich haben will, dann machst du große Umwege. Aber du kommst auf diesen Punkt, wo der liebe Gott dich haben will. Du kannst nicht weglaufen. Du hast vielleicht eine ganze Menge Probleme, machst große Krisen durch, fällst sehr tief. Aber Gott bringt dich dorthin, auf diesem Weg, wo er dich bringen will, in diese Berufung, in diese Aufgabe. Gott kommt also mit allen Menschen zum Ziel. Manchmal dauert es bei dem einen länger und manchmal nicht so lang. Aber du bist just in time für diese Aufgabe da, wenn man dich braucht. Just in time. Das klingt komisch, aber das ist so. Du verstehst es nicht. In dem Moment, weißt du, Gottes Wege sind unerforschlich, unerklärlich. Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der liebe Gott. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirkt der Heilige Geist in dir und die Engel Gottes wirken um dir herum. Und die bereiten den Weg und helfen dir, sind Gehilfen. Engel beeinflussen dein Umfeld. Die meisten Leute kapieren das nicht. Aber ich sag dir, bleib dir ein Auto stehen. Und du schimpfst und regst dich auf. Aber das war ein Engel, der hier einen Vergaser verstopft hat. Oder die Zündung ausfallen ließ, einen Wackelkontakt. Das ist nicht Zufall. Es gibt keine Zufälle, dass gerade das in dem Moment passiert. Wenn du auf den Heiligen Geist achtest und mit Jesus gehst, dann wirst du diese Zufälle akzeptieren und sagen, Herr, danke, du machst keinen Fehler. Mein Leben ist effektiver, wenn ich dir vertraue. Weißt du, Gott verhindert manchmal auf seine Art und Weise, anders als du denkst. Engel sind dienstbare Geister. Der Heilige Geist arbeitet in dir und die Engel arbeiten um dich herum, um dein Umfeld. Die belagern dich, die lenken und steuern dich. Und Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche. Das macht der liebe Gott. Und du sagst, warum, wieso? Und du kannst Gottes Wege nicht verstehen. Es sei denn, du hast den Heiligen Geist und in dir den Heiligen Geist, dann wirst du vielleicht ein bisschen mehr was kapieren. In Hebräer 11, Vers 14 heißt es, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, die Engel ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil ererben sollen? Du sollst das Heil ererben. Deshalb sind diese Engel da. Deshalb arbeiten sie. Und die machen manchmal Überstunden. Gott tut etwas an dir, damit er etwas durch dich erreichen kann und bewirken kann. Die Engel sind ausgesandte, dienstbare Geister, um den Heiligen zu dienen. Der so bereitet, auf dem Weg beizustehen, dich zu begleiten, so wie den jungen Tobias. Der junge Tobias, plötzlich steht da so ein junger Mann und sagt, ich kenne den Weg. Ich bin schon oft gegangen diesen Weg. Lies das Buch Tobias, ist ein wunderbares Buch, wie Gott manchmal führt einen Menschen. Steht zwar nicht in der Lutherbibel, aber in den Apokryphen ist es drin. Auch das gehörte damals zu der alten Bibel der jüdischen Gemeinde. Und der Tobias wird gelenkt. Und was der Engel getan hat, bei dem Fisch da die Leber aufgehoben und wir sagen mystisch, unverständlich. Du kannst vieles nicht erklären, warum das und das in deinem Leben passiert. Mach dir keine Gedanken, dein Kopf ist zu klein. Du kannst Gott nicht fassen, der Himmel geschaffen hat, du kannst ihn nicht fassen. Du wirst danach erfahren. Und als dann nachher die Hochzeit kam und so weiter und dann dieser Tobias und der Vater schaufelt schon draußen das Grab für den jungen Bräutigam und denkt, er wird sterben. Nein, aber der Engel hat ein Rezept, eine Tinktur oder was auch immer ist und der wird bewahrt. Und dann ist die Freude groß, wie Gott alles gemacht hat, von Anfang bis zum Schluss. Und Gott ist diesen Weg schon lang gegangen und oft gegangen. Er war schon oft an diesen Plätzen, wo du da durch musst. Gott begleitet die Seinen und führt die Seinen. Und alles hat eine tiefe, tiefe, tiefe Bedeutung. Hernach wirst du es erfahren. Johannes 13, Vers 7. Petrus wehrt sich und sagt, nein, Herr, wir musst nicht die Füße waschen. Und Jesus sagt, was ich jetzt tue, das verstehst du jetzt nicht. Das weißt du jetzt nicht, warum, aber hernach. Und das, was du gerade jetzt erlebst, Bruder, Schwester, das weißt du nicht. Warum musste ich diese Hölle durchmachen? Warum musste ich diese Prozedur durchmachen? Warum musste ich diesen Stress durchmachen? Warum musste ich die Krankheit durchmachen? Warum musste ich diese Ängste hier durchstehen und so weiter? Du fragst dich, hernach wirst du es erfahren. Und vielleicht gar nicht so lange. Weißt du, wenn du da durch bist? Und Gott erfährt man immer hernach. Gott erlebst du nicht. Wenn du Gott erleben möchtest, wirst du Gott nie direkt erleben. Mose sagt, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, nein, wenn du das sehen würdest, würdest du sterben. Verkraft es gar nicht. Aber du wirst mich beim Vorbeigehen sehen. Bleib in diesem Spalt, bleib in diese Ritze und du wirst sehen, wie ich vorbeigehen. Und hernach wirst du alles verstehen und wirst nichts mehr fragen. Warum und weshalb und wieso? Du lebst zwar jetzt, du entscheidest dich jetzt und du stellst jetzt die Weichen für später. Für später. Du lebst für später. Später werden Bücher aufgetan werden, steht in der Bibel. Und da wird alles offenbar werden, da kommt alles raus. Da wirst du alles wissen, da wirst du alles verstehen. Vieles ist in unserem Leben undurchschaubar. Wirrwarr. Ich vergesse es nie, meine Oma will mir einen Pullover stricken. Und welche Farbe bin ich da, die jetzt ein Strickmuster haben möchte und fragt mich. Und als die dann so strickt, dann sehe ich nur ein Kauderwelsch durcheinander. Die Fäden laufen kreuz und quer, grün und blau und rot und weiß. Ich sage, Oma, so ein Pullover werde ich nie anziehen, was du mir strickst. Dann sag, warte, bis es fertig ist. Dann wurde ausgekehrt und da war das Strickmuster schön zu sehen. Aber Hintergrund in der Entwicklung, in der Entstehung, ein Durcheinander. Und so ist auch dein Leben, ein Durcheinander. Und Gott beherrscht das Chaos, er ist ein Genie. Preis dem Herrn. Und gerade dieses Durcheinander, wenn der Tag der Umkehr kommt, der Wende kommt, wenn das Innere nach außen gekehrt wird, wirst du verblüfft sein. Sagst, das ist schön. Und das war mein Lieblingspullover. Ich sehe noch heute, wie ich diesen Pullover anziehe und stolz bin. Meine Oma hat es für mich gestrickt. Aber als es gestrickt wurde, habe ich gesagt, Oma, das werde ich nicht anziehen. Das werde ich nicht tragen. Vielleicht geht es auch so. Das Leben ist nicht lebenswert. Das will ich nicht. Du wirst hernach verstehen, warum und wieso das alles ist. Wir kennen und begreifen die Zusammenhänge nicht. Weißt du, eines Tages wird die Sterblichkeit die Unsterblichkeit anziehen. So steht es in der Bibel. Die Unsterblichkeit. Begreife also die Zusammenhänge in deinem Leben. Für alles gibt es Ursachen. Für alles gibt es einen Zweck. Nichts kommt aus dem heiteren Himmel. Es gibt keine Zufälle auf diesem Planeten. Es gibt unsichtbare Kräfte, die an uns wirken. Engel oder Dämonen, was auch immer ist. Auch der Teufel muss seine Arbeit manchmal tun und seine Aufgaben erfüllen. Weißt du, für mich ist der Teufel, entschuldigt, wenn ich vom Teufel rede, aber der Teufel macht die schmutzige Arbeit, die Gott nicht machen will, wo Gott seine Hände nicht schmutzig machen will. Dann schickt er ihn, der gibt natürlich auch eins drauf. Das macht der Teufel. Aber er macht seine Arbeit. Er muss, ist ja auch ein dienstbares Wesen von Gott geschaffen. Also er kennt die Zusammenhänge für das Leben. Alles hat einen bestimmten Zweck, auch die Katastrophen. Denk an Hiob. Die ganze Schmutzarbeit hat der Teufel erledigt. Und der bleibt fest. Mein Hiob glaubt mir und so weiter und beweist die Existenz Gottes. Wie heißt es in Römer 8, 28? Alle Dinge, denen, die Gott lieben, die von Gott berufen sind, dienen zum Besten. Alle Dinge, auch die schlimmen, die schrecklichen, die grausigen, die ungöttlichen, ungeistlichen Dinge. Und schon viele sind durch irgendwelche ungeistliche, ungöttliche, unzivilisierte, unreine Dinge echt geworden, wahrhaftig geworden, lebendig geworden, zum Leben gekommen. Im Leben Jesu hatte alles seinen Zweck. Da steht, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, auf das die Schrift erfüllt würde. Steht ja immer wieder. Jesus lebte eigentlich nur die Erfüllung der Bibel, der Schrift. Und sein Leben war vorprogrammiert. Genauso wie dein Leben auch vorprogrammiert ist. Dein Leben ist von Gott vorprogrammiert, auf das erfüllt werde, was gesagt ist, was der Prophet geweissagt hat. Wenn wir das verstehen, begreifen wir vieles in unserem Leben und leben ganz bewusster. Und ja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und sein Name sei gepriesen. Halleluja. Dann kannst du dankbar sein und du kannst Danke sagen für alles, alle Zeit. Auch für dieses Negative. Wenn wir das inne werden, sind wir nicht mehr so unsicher und ängstlich. Ach, weißt du, bin ich aus der Gnade gefallen? Hat Gott mich noch lieb? Steht mein Name noch im Buch des Lebens? Dann klagen wir nicht so viel, jammern nicht so viel, regen wir uns nicht so viel auf. Du bist für eine ganz bestimmte Zeit, für eine ganz bestimmte Aufgabe geboren. Du erfüllst einen ganz bestimmten Zweck, auch wenn es negativ ist. Auch wenn es negativ ist. Der Teufel will, dass du dein Leben bezweifelst und sagst, mein Leben ist nicht wert, ich habe versagt. Auch das Versagen ist von Gott gewollt. Das klingt natürlich für Charismatiker gar nicht. Ja, wir widerstehen dem Teufel und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Nein, wir müssen lernen, die Dinge hinzunehmen. Etwas ganz Kritisches werde ich jetzt anschneiden. Und ich denke, das schockiert dich für den ersten Augenblick. Weißt du, viele Menschen begreifen nicht, warum ist Judas Ischariot überhaupt geboren? Warum hat Jesus den Judas Ischariot berufen als Apostel? Der hat sogar gebetet und gefastet und kommt vom Berg runter und beruft Judas Ischariot. Der weiß ganz genau von vornherein, dass Judas ein Verräter sein wird. Und er weiß, einer wird mich verraten. Jesus hat gewusst, ganz klipp und klar, einer wird mich verraten. Und er wusste, Judas wird mich verraten. Und er vertraut ihm sogar noch die Kasse. Verstehst du? Und er nimmt ihn mit, küsst ihn sogar noch. Judas war für einen ganz bestimmten Zweck geboren, um Jesus zu verraten. Und weh den Menschen, durch denen die Ärgernisse kommen. Dem Menschen wäre besser, er wäre gar nicht geboren, steht. So heißt es einmal. Weißt du, und er wusste, aber jetzt, das, was Judas tat, das war ja Jahrhunderte voraus bestimmt. Für 30 Silberlinge wird er verkauft als Sklave. Das stand schon fest in der Bibel. Also Judas hat nur das getan, was in der Bibel schon vor Jahrhunderten festgelegt war. Er wird mich verraten. Einer meiner Treuesten wird mich verraten. Dieses Thema ist schwer zu verstehen. Vor allem, wenn man negative Dinge tut. Für das Positive haben wir wunderbare Erklärung, die Gnade Gottes. Aber auch das andere ist Gnade Gottes. So wie Paulus die Gemeinde zerstörte, war die Gnade Gottes im Voraus. Und dass er nachher später Missionar war, war auch die Gnade Gottes. Lebe dein Leben jetzt. Und wirf nicht dein Leben weg, so wie Judas. Judas hat einen Fehler gemacht. Der hat gesagt, jetzt habe ich unschuldig Blut vergossen. Und er wollte das Geld zurückgeben. Und die Juden wollten nicht einmal sein Geld zurückhaben. Haben nur einen Friedhof davon gekauft. Der Teufel will dein Geld nicht haben. Weißt du, jetzt hast du unschuldig Blut vergossen, Judas. Und er nimmt sich das Leben. Wenn du Fehler gemacht hast und wenn du auch vielleicht weißt, ich bin für diesen Fehler geboren, ich bin für diesen Fehler bestimmt und ich werde diesen Fehler begehen, ich muss diesen Fehler begehen, aber für dich gibt es Vergebung. Und wir leben aus der Vergebung und nicht aus den Fehlern. Wir leben unter der Gnade. Du hast die Aufgabe zwar von Gott bestimmt bekommen, einer von euch wird mich verraten. Wer es ist, bin ich's. Damals die ganze große Frage unter den Jüngern. Weißt du, es gibt auch andere Aufgaben, als nur Gott dienen. Ohne Judas wäre Jesus niemals ans Kreuz gekommen. Ohne Judas gäbe es keine Auferstehung. Ohne Judas gäbe es keine Gemeinde. Judas hat ein großes Werk getan, wenn ich das so sehe. Mit nüchternen Augen und nicht mit diesen charismatischen, pfingstlichen und bigottischen Augen, sondern einfach reell, er hat Jesus verraten. Und Judas, wenn er die Vergebung angenommen hätte und aus der Vergebung gelebt hätte, er hätte eine ganz tolle Aufgabe gehabt. Weißt du, der hätte sagen können, Geschwister, schaut mich an, Gott hat mir die zweite Chance gegeben. Ich bin ein Verräter, so wie Paulus sagt, ich bin ein großer Sünder. Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Gott hat mir Gnade gegeben. Niemand muss sein Leben wegwerfen, auch wenn er Fehler gemacht hat. Gib dich nicht auf. Er wäre ein toller Prediger geworden, so wie Petrus. Und die Apostel haben nicht geschimpft über Judas, guck mal, was er getan hat. Nein, die haben den stehen gelassen. Wir haben keine Aufgabe, andere zu richten. Gott vergibt uns die Fehler und wir müssen lernen, uns selbst Fehler zu vergeben. Du bist geboren, um, wenn du falsch gemacht hast, dass du vergisst. Es ist eine ganz schlimme Sache, was der Judas getan hatte. Also ich möchte nicht in seine Haut stecken. Aber Gott gibt die zweite Chance und du musst nicht am Galgen hängen. Der Teufel will, dass du an dir selbst verzweifelst. Aber die Gott lieben und die berufen sind, dienen alle Dinge zum Besten. Puh. Moses ist ein Mörder geworden, muss 40 Jahre in die Wüste in Midian wohnen, weil er gedacht, im Fleisch was zu tun, und er kann was tun. Und du siehst also, er ist ein Mörder geworden. War auch ein auserwähltes Werkzeug. Für seine Zeit geboren, aber die Zeit war noch nicht reif. Deshalb hat er diesen Fehler begangen und musste noch 40 Jahre warten, bis er soweit ist, bis Gott ihn gebrauchen kann. Weißt du, du bist vorsätzlich von Gott berufen, und zwar absichtlich, ganz besonders für diese Situation gewollt und gezielt, mit voller Absicht. Moses, du wirst zuerst einmal jemand umbringen und dann wirst du mir ein auserwähltes Werkzeug werden, damit du dich nicht mit was einbildest, ich, sondern allein aus Gnaden. Niemand kann sich rühmen, niemand kann sich was einbilden. Paulus war so ein auserwähltes Werkzeug. Du kannst nichts dagegen tun. Verstehst? Du wirst da hineinmanövriert. Plötzlich wirst du hineingezogen in eine Geschichte. Und so viele Menschen sind in eine Sache hineingezogen, wie Judas. Der wollte dem lieben Gott nur ein bisschen nachhelfen, wie der arme Moses. Vielleicht, dass der liebe Gott schneller handelt, dass Jesus was unternimmt, dass er die Römer rausjagt. Du hast eine Bestimmung. Eine Bestimmung in deinem Leben, obwohl du freien Willen hast, du hast eine Bestimmung, du kannst dich nicht drücken, auch wenn du dich noch so gut drückst. Du kannst dem Auftrag Gottes dich nicht entziehen. Judas konnte das nicht, Petrus konnte das nicht, Paulus konnte das nicht, die Juden konnten es auch nicht. Die mussten Jesus kreuzigen, ob sie wollten oder nicht. Wenn man ganz ehrlich ist. Sie mussten das. Das war schon bestimmt. Und Zacharias, der wollte nicht, dass sein Junge Johannes heißt. Der wurde stumm. Der musste. Du siehst auch, so schwer das es manchmal fällt zu verstehen. Den meisten Christen, denen fällt es so schwer zu begreifen. Ich muss den Weg gehen, der mir vorgezeichnet ist. Von Gott vorgezeichnet ist. In unserem Leben passiert alles und so vieles für später. Und später sind wir so dankbar. Oh Gott, du hast mich da durchgetragen, du hast mich da durchgeführt. Weißt du, die Zeit, wo wir manchmal so auf die Seite in die Wüste geschickt werden, wie Moses, die Zeit ist des Reifens, eine Zeit des Werdens, des Entwickelns. Und jeder hat seine Sternstunde in seinem Leben. Und wenn deine Sternstunde noch nicht gekommen ist, dann musst du halt in der Wüste ein bisschen warten, bis Gott dich ruft, bis Gott sagt, just jetzt, now, ist deine Zeit. Wenn der Zweck deines Lebens erfüllt wird, weißt du, denk nicht dran, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich erreicht. Jetzt Feuer ist vom Himmel gefallen. Halleluja, groß ist unser Gott. Nein, jetzt kommt die Zeit der Ausbildung, der Ausreifung. Für später. Manche Christen sind Phantasten, Utopisten. Weißt du, denn jetzt, oh, Gloria, Halleluja, jetzt muss es genauso weitergehen wie bisher. Nein, jetzt kommt die Zeit des Ausreifens, des Werdens. Es läuft alles langsam weiter. Und dann wird es vorbereitet, dann wird es vertieft, dann wird es verinnerlicht. Das Haus ist fertig, jetzt muss das Haus bezogen werden, jetzt muss es bewohnt werden. Und erkenne den Zweck deines Lebens, warum du hier bist, auf diesem Planeten Erde. Die meisten Menschen haben keinen Einblick, keinen Überblick, keinen Durchblick, warum das alles so hier ist. Weißt du, uns fehlt das Licht Gottes. Wenn du das so siehst, was ich dir heute weiter versuche zu vermitteln, rüberzubringen. Manche Leute sagen, ja, warum passiert das bei dir, das und das nicht? Guck mal, du glaubst an Krankenheilung für andere und schau deine eigene Frau oder schau deine eigene Situation oder schau deine Arbeit und so weiter. Ich muss das alles gar nicht glauben und ich muss auch niemandem was erklären. Ich bin auch niemand schuldig zu erklären, warum, wieso und weshalb das alles ist. Ich muss die Schule durchmachen, meine Lektion lernen. Ich muss meine Lektion lernen und ich muss auch nicht entschuldigen für mein Leben. Mein Leben ist ein Plan Gottes und ich muss für mein Leben bei niemand entschuldigen und du auch nicht. Verstehst du, musst dich nicht entschuldigen. Die Bibel sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Du kannst dich selbst nicht mal verstehen oder wirst du Gott verstehen noch. Gott denkt und handelt in ganz anderen Dimensionen. Für Petrus ist es ein Geheimnis. Warum willst du mir die Füße waschen? Ich verstehe das nicht. Aber Jesus sagt, hernach wirst du es erfahren, wirst du es wissen, wirst du begreifen. Alles, was Jesus tut, ist Gnade und ein Wirken des Heiligen Geistes. Und alles hat einen bestimmten Segen für später, für jetzt nicht. Was du jetzt erlebst, was du jetzt durchmachst, wo du drin stehst auf die Schritte, die du tust, verstehst nicht, warum. Warum entscheide ich mich, wie ich mich entscheide? Ich wollte eigentlich ganz anders mich zu entscheiden. Einen ganz anderen Weg wählen, aber jetzt bin ich hier. Unser Leben ist von göttlichen Geheimnissen eingehüllt. Und den Menschen, den normalen sterblichen Menschen, ist es verborgen. Nur geistliche Menschen können es andeutungsweise erkennen. So geht der Herr. So geht der Herr. Und je mehr du darüber meditierst und nachdenkst und so weiter, desto mehr verstehst du seine Gedanken. Und zwar du und nicht die anderen. Du verstehst es. Eine Mutter, die ein kleines Kind auf dem Schoß hält und sein Gesicht wäscht und so weiter, und der Kleine schreit, Mama, nein, 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 nein. Kinder haben sowieso alle Angst vom Wasser. Und die Mutter wartet nicht, bis das Kind versteht, warum sie waschen soll, sein Gesicht oder auf seine Händchen oder so weiter. Sie wäscht, sie tut es. Und so ist auch bei Petrus die Fußwaschung. Genauso auch mit Gott. Er wendet seine ganze Weisheit an uns an. Und auch wenn wir noch so sträuben, nein, lieber Gott, bitte, geh zu anderen. Aber nicht zu mir. Auch wenn es uns nicht gefällt, er packt an. Er packt an und er arbeitet an uns, formt uns. Gott wird seine Hand nicht von uns wegnehmen. Er arbeitet an uns. So wie der Gärtner. Da bin ich mal im Märkischen Viertel, fahre ich vorbei. Da haben die Gärtner die Bäume so abgeschnitten, haben gedacht, na, da bleibt nichts mehr übrig. Und dann haben wir bei einem angehalten, weil er sowieso da gearbeitet hat und anhalten musste. Dann sagte, wissen Sie, diese Bäume wären besser grün wie je zuvor. Und wenn der Gärtner die Bäume beschneidet, dann hat er einen Zweck, dann will er was. Dem Baum gefällt es nicht. Also mir würde es nicht gefallen, wenn ich ein Baum wäre, zu beschnitten zu werden. Nein, 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 Herr. Der Baum versteht das nicht. Der Bauer, der den Acker pflügt, der Boden versteht auch nicht. Was macht der Bauer? Der wälzt alles um bei mir, krempelt alles um. Weißt du, Gott krempelt in unserem Leben vieles um für nachher, weil er Samen ausstreuen will, weil er was mit uns bewirken will und erreichen will. Oder so ein Samenkorn begreift auch nicht. Was machen die mit mir? Die stecken mich in die Erde, furchtbar, ich sehe kein Licht mehr. Und das ist für so Samenkörnchen schrecklich. Versuch mal, dich hineinzuversetzen in so ein Samenkörnchen, wenn du das kannst. Es ist unangenehm für die Kreatur, jetzt da unten zu liegen und jetzt kommt Wasser runter und jetzt kriegt ein Wurm vorbei. Der Arzt gibt dem Kranken Medizin und das schmeckt nicht. Das schmeckt nicht, das Medikament. Und der Kranke hat keine Ahnung, wie das Medikament funktioniert, aber der Arzt weiß, was gut ist. Du musst nur das Medikament schlucken. Und das, genau das passiert in unserem Leben, ihr Lieben. Und zwar permanent auf allen Ebenen. Du hast keine Ahnung. Aber davon hängt dein Leben ab. Deine Gesundheit, dein Erfolg, die Frucht. Es befremdet uns vielleicht im ersten Augenblick. Oder wir essen. Und du machst dir keine Gedanken beim Essen. Weißt du, du verstehst nicht den ganzen Prozess der Nahrung, wie das in Energie umgesetzt wird und wie das alles so funktioniert. Und wenn du erst essen würdest, bis du alles verstehst, dann wirst du schon längst verhungert. Weißt du, wichtig ist, du isst. Lebe. Und das ist, was ich dir sagen möchte heute. Lebe. Auch wenn du nicht genau verstehst, wie die Verdauung funktioniert oder wie dies und jenes funktioniert in deinem Leben. Weißt du, du bist dir selbst ein Geheimnis. Wie willst du dich selbst verstehen? Wie willst du Gott verstehen und die Welt verstehen, wenn du dich selbst nicht einmal verstehst? Wir essen, weil wir am Leben bleiben wollen. Es ist besser zu essen, sich seiner Bestimmung zu unterwerfen und zu gehorchen, als alles zu verstehen. Und Gott, und das, was Gott in unserem Leben tut, das geht über Bitten und Verstehen. Es geht über Bitten und Verstehen. Gott wird schon das Richtige handeln, denn denen, die Gott lieben, dieser Vers geht mir so tief ins Herz, denn die Gott lieben, werden alle, und nochmals alle, ausnahmslos alle Dinge zum Besten dienen. Alle. Auch die negativen Dinge. Und Gott muss nicht zu uns kommen und erklären, warum und weshalb und wieso. Das passiert gar nicht. Hernach wirst du es erfahren. Gott muss dir keine Rechenschaft geben, warum er das tut. Er ist Gott. Und vieles ist schon von Ewigkeit her für dein Leben bestimmt. Das kannst du gar nicht anders. Das sind ewige Gesetze. Geboren werden und sterben sind eherne Gesetze, die unumstößlich. Da muss Gott nicht eine Ausnahme machen. Ja, ich werde nicht sterben. Wie viele dumme Leute, ich habe Leute sogar bei mir in der Gemeinde in Stuttgart jemanden gehabt, der sagt, Bruder, mal tut es. Ich werde erleben, wie Jesus wiederkommt. Ich habe gesagt, glaub nicht. Ich glaube das nicht, dass du das erleben wirst. und wenn, das ist mir vollkommen egal. Und der ist gestorben. Oder andere haben sich festgelegt, ich gehe nicht zum Arzt. Der Herr ist mein Arzt und ich vertraue dem Herrn. Und hat eine Blutvergiftung gehabt, ist eine Blutvergiftung verreckt. Auf Deutsch gesagt. Wäre er zum Arzt gegangen, sein Leben hätte gerettet werden können. Aber weil er so stur war und sich festgelegt hat, Gott muss handeln und ich zwinge Gott. Da wollte Gott zwingen, dass er handelt. Vergiss es. Gott lässt sich nicht manipulieren. Natürlich sind solche Beispiele jetzt abstoßend, abschreckend. Auch das hat einen Sinn und Zweck. Auch solche Beispiele. Dass es nichts bringt, dass ich das sage und so weiter. Gott muss dir nicht Rechenschaft geben, warum, wieso und weshalb. Was ich jetzt nicht weiß, verstehst du, das werde ich danach erfahren. Paulus sagt etwas Merkwürdiges, Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Auf Deutsch sagt er, ich werde gelebt. Ich werde gelebt. Das sagt er auf Deutsch. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich werde von diesem inneren Christus, von diesem inneren Herrn, ich werde gelebt. Ich verkörpere Jesus. Und dieses verborgene Leben, du hast ein verborgenes anderes Leben, ein Programm läuft in deinem Leben ab. Und die Natur ist voll von diesen verborgenen Kräften. Warum und weshalb und wieso ist das und jenes? Frag nicht so viel. Lebe. Genieße den Augenblick. Und ich meine, tu das, was du tust. Sie dienten Gott in ihrer Zeit. Diene Gott in der Zeit, wo du gerade hier bist, in Deutschland. Und wenn du woanders bist, diene dann Gott anders. Du verstehst nicht, warum, weshalb und wieso. Weißt du, warum passiert dieses und jenes in meinem Leben? Es ist furchtbar und grausam, wenn wir mit dem Schicksal hadern und sagen, Gott, das ist, du bist ungerecht, du bist nicht fair. Gott ist fair, glaub mir das. Er hat dich bestimmt für etwas ganz Besonderes. Und nur du kannst diese Aufgabe erfüllen und nur du kannst diese Aufgabe tun. Weißt du, wir sind bestimmt von Mutterleib an. Denk nur an die Geschichte Esau und Jakob. Esau und Jakob, da sagt doch Gott schon im Voraus, der Rebekka und der Jüngere, nein, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das stand fest. Selbst da konnte Betrug passieren, da konnte Schwindel passieren, da konnte Sünde passieren. Der Ältere wird dem Jüngeren, dem Jakob dienen. Und das war so. Und der Jakob hält den Esau an der Ferse. Da ist schon im Mutterleib dieser Kampf drin. Aber die konnten noch nicht lesen, hatten noch nicht den Heiligen Geist, haben nichts von Gott gewusst, kein Gesetz und kein Israel und gar nichts gab damals. Aber von Gott schon alles genauestens festgelegt. Bitte, jetzt stehst du da. Und deshalb hör auf zu raten, hör auf zu fragen, warum, weshalb und wieso. Gott hat einen Plan. Und du musst Gott nicht nachhelfen. Das Schlimmste dabei ist, wenn die lieben Menschen so heilig sind und denken, sie müssten dem lieben Gott nachhelfen. Denk an Rebekka. Sie hat Chaos angerichtet. Hätte sie nur einfach die Dinge laufen lassen, wie sie sind, Gott hätte es verhindert oder Gott hätte es anders gefügt und dass der Isaac vielleicht aufgewacht wäre plötzlich. Ja, Jakob, eigentlich ist es gar nicht richtig. Oder Esau, ist es gar nicht richtig, dass ich dich segne. Ihr werdet den Jakob segnen. Dann hätte man nicht diesen Betrug. Weißt du, manchmal müssen Menschen die Sünde fallen, sich versündigen, weil einige nicht Gott gehorchen und Gott vertrauen und an Gott glauben. So, Jakob musste sich versündigen und in Sünde fallen, auf Deutsch gesagt, und Fehler begehen, damit Gottes Wille geschieht. Damit Gottes Wille geschieht. Wir leben also für eine andere Zeit. Wir verstehen vieles nicht, wir haben für vieles keinen Sinn. Uns fehlt ein Organ für die Unbegreiflichkeit Gottes. Wieso soll der Ältere dem Jüngeren dienen? Das ist nicht normal. Aber Gott handelt nicht nach Norm und Ansicht der Menschen. Wir leben also für eine andere Zeit. Unser Leben ist ein verborgenes Leben, voller verborgenen Wirklichkeiten. Und weißt du, und jetzt heißt es, das einzuordnen, das richtig zu verstehen. Wieso und weshalb? Wieso und weshalb? Es gibt so viele verborgene Hintergründe und du brauchst manches zu verstehen, die Gnade Gottes, den Heiligen Geist. Und manches brauchst du Geduld und Geduld tut uns Not. Wir müssen manchmal warten auf die Stunde, auf diesen Augenblick danach. Du brauchst deine Bedrängnisse nicht zu verstehen. Vergiss deine Bedrängnisse, was alles passiert, das Negative. Du lebst von der Gnade, so oder so. Verstehst? Musst nicht alles begreifen, alles verstehen. Wir sind unter der Gnade, ihr Lieben. Nicht unter dem Gesetz. Jetzt musst du etwas dagegen tun. Wenn du leidest, dann denkst du, du musst was tun. Geh durch. Auf der anderen Seite. Überlebt es. Es gibt für Gott keine andere Möglichkeit. Er muss manchmal uns hart anfassen. Er muss manchmal mit uns so und so reden. Es gibt also für den Gerechten nichts Ungerechtes. Weil du, Gott weiß, denen, die Gott lieben, oder die Bibel sagt uns, denen wird alles zum Besten dienen. Im Psalm 34, Vers 20, vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Weißt du, das passiert, das geschieht. Der Herr errettet. Wir müssen uns nur erretten lassen. Mit Judas wäre so was Wunderbares geworden. Weißt du, dann hätte nicht der Paulus kommen müssen. Denn Paulus erfüllt die Lücke, die, was Judas zurückgelassen hat. Dieser Missionar. Das hätte alles der Judas Ischariot werden können. Ein echter Jude aus Judäa. Der hätte der große Missionar werden können. Aber er hat nicht die Gnade in Anspruch genommen. Wir müssen lernen, in unserem Leben die Gnade in Anspruch nehmen. Paulus lernt, die Gnade in Anspruch nehmen. Dreimal habe ich gebetet, dreimal habe ich gefleht, Herr, nimm das weg. Und der Herr hat mir gesagt, an meiner Gnade lass dir genügen. Er hat sich an der Gnade genügen lassen. Judas hat es nicht kapiert und hat nicht begriffen, dass die Gnade auch für ihn gilt. So wie für Petrus, wie für alle anderen Apostel. Die haben alle versagt. Wenn du die Apostel anguckst, die sind alle Feiglinge gewesen, sind alle weggelaufen. Das war alles vorausgesagt in der Bibel. Und das war schon vorprogrammiert, das, was alles passiert. Und sogar die Emmaus-Jünger, die haben es nicht verstanden, obwohl Jesus neben ihnen geht und ihnen erklärt, dann musste nicht Christus leiden. Das war also von Ewigkeit schon her bestimmt. Die haben nicht kapiert, bis Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Und uns müssen auch die Augen geöffnet werden für dieses Geheimnis des Lebens. Ich bin in Kalkutta bei der Dying-Klinik von Mutter Teresa und da will ich einen Armen, der an der Tür dort sitzt und ja, betteln tut er nicht, aber der sitzt da so vor sich hin und ich will dem Mann was geben. Dann sagt er, nein, er will nichts haben. Er muss hier durch. Er muss hier durch dieses Leiden. Er will keine Hilfe von mir haben. Ich wollte ihm helfen, dass er ein bisschen das Leben erleichtert. Aber weißt du, was wäre mein Paar, wenn ich einen Dollar oder zwei Dollar geben oder fünf Dollar geben würde? Das wäre für ihn keine Lebenserleichterung. Er muss da durch. Ich muss da durch, sagt er. Durch sein Leiden, was er da durchmacht. Weißt du, die Inder sind vielleicht manchmal viel weiter als manche Christen. Die haben das, was uns Christen verloren gegangen ist. Ich muss das durchmachen. Ich muss das durchstehen. Ich muss mich da drin bewähren und behaupten. Es ist nicht immer leicht, Gottes Wege zu gehen und Gott noch zu verstehen dabei. Auch Jesus hatte große Probleme mit seinem Vater im Himmel gehabt. Im Garten Gethsemane ringte, Vater, wenn es dein Wille ist, nimm den Kelch vorbei und lass es vorbeigehen, wenn es dein Wille ist. Jesus muss auch ringen um den Willen Gottes. So müssen wir alle um den Willen Gottes jeden Tag ganz neu ringen. Wir sind jeden Tag in Gethsemane. Das Kreuz steht vor uns. Und am Kreuz ruft er, mein Gott, mein Herr, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du mir nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum beseitigst du nicht das Unrecht? Warum hilfst du mir nicht? Wo bist du, Gott? Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Auch das gehört zum Christenleben. Und Jesus, ihr Leben, ist nicht vom Kreuz runtergestiegen. Er hätte so leicht runterspringen können. Das wäre für Jesus kein Problem gewesen, vom Kreuz runter zu gehen. Aber weißt du, das Kreuz war wichtig für die Erlösung. Unerlässlich. Später ist das alles vergessen. Als er auferstanden ist, alles vorbei. Weißt du, du wirst alles vergessen. Später, danach, drei Tage später ist alles vergessen. Da ist Jubel, Freude. Da ist der Stress vergessen, die Kämpfe vergessen, die ganze Verachtung vergessen, alles vergessen. Vielen Gläubigen fehlt der Durchblick. Göttliche Wahrheiten, die münden in die Zukunft, in die Ewigkeit. Und die kannst du nicht erklären, weil wir die Ewigkeit nicht sehen, nicht kennen, nicht begreifen. Hernach wirst du es erfahren. Und ich liebe das alltraue Kreuz. Voller Schmach, voller Schande. Die Engländer, wir haben dieses Sprichwort roter Faden. Die Engländer haben in ihrer Ware, und das war die englische Ware, einen roten Faden eingewebt. Und du wusstest ganz genau, das ist englische Ware, wo der rote Faden ist. Und wo kein roter Faden ist, ist keine englische Ware. Und Gott hat auch in unserem Leben so einen roten Faden eingewebt. Und dieser rote Faden muss in unserem Leben sichtbar sein. Golgatha, Gottes Plan, Gottes Wille, Gottes Absicht. Es ist nichts umsonst. Es ist nichts vergeblich. Die ganzen Kämpfe, auch wenn es vielleicht nur eine Erfahrung ist, aber diese Kämpfe sind wichtig für nachher, für später. Er erlöst uns auch von verpassten Chancen, verpassten Situationen. Und ich möchte nicht nur über die Segenstunden sprechen, die kannst du auch so verkraften, da brauchst du mich nicht dazu. Aber ich möchte dir helfen, zu verstehen Dinge, die du nicht verstehst. Verpasste Chancen. Und wie viel verpasste Gelegenheit hast du im Leben? Augenblicke? Wie viel entbehrst du? Auf wie viele Dinge musst du verzichten? Wie oft hast du Angst gehabt und am liebsten vor Angst gestorben wärst? Und du lebst immer noch. Und freust dich bester Gesundheit. Andere haben Angst zu sterben. Warum? Weil sie einfach Komplexe haben. Sie haben nicht richtig gelebt. Du lebst für einen ganz bestimmten Zweck. Auch wenn du in Todesstunde und einfach Angst hast, oh Gott, ich habe nicht richtig gelebt. Ich habe mein Leben nicht richtig genossen. Ich habe mein Leben nicht richtig gestaltet. Ich habe mein Leben nicht richtig eingesetzt. Ich hätte ganz anders einsetzen können. Vergiss es. Du hast getan das, was du tun solltest. Und das reicht für Gott. Das reicht für Gott. Und weißt du, aber da kommt der Teufel, du hättest mehr tun können. Du hättest noch viel intensiver brennen können und so weiter. Jesus starb für Versager. Er selbst starb als Versager. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hart zu verstehen. Aber damit auch der Versager sagen kann, für mich ist Jesus gestorben. Und er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen an jenem Tag. Viele Menschen, die haben ihr Leben verschwendet, vergeudet, verlebt, vertan und so weiter. Ich habe umsonst gelebt. Weißt du, auch dieses, dass du umsonst lebst, ist von Gott bestimmt. Verstehst nicht, lass es bleiben. Verstehst, wenn du nicht verstehst, dann lass es bleiben. Aber versuch es, mich zu verstehen. Ich will dir sagen, im Wald gibt es so viele Bäume, die sind umsonst da. Es laufen so viele Tiere herum, die sind umsonst da. Du denkst umsonst, aber die haben einen Zweck alle. Auch das, was umsonst ist, auch der Leerlauf ist nicht umsonst. Du brauchst den Leerlauf in deinem Leben. Du brauchst Ruhepausen, wo du einfach schläfst, dich entspannst. Niemand ist von Gott vergessen. Niemand ist bei Gott unbekannt. Niemand ist bei Gott aufgegeben. Weißt du, umsonst. Ich lebe umsonst. Ich gehe umsonst in die Versammlung. Ja. Aber du bist wichtig für die Versammlung. Du bist vielleicht für jemand Ermutigung, was du gar nicht begreifst und was du nicht verstehst. Der blinde Bartimäus sitzt da in Jericho und bettelt. Und da gehen Leute vorbei. Was soll das bedeuten? Was ist das? Ist das eine Demonstration? Ist eine Pilgerfahrt, aber jetzt um die Zeit? Was soll das alles? Und er fragt, was sollen diese vielen Leute hier? Und plötzlich, da Jesus kommt, sagt irgendjemand. Weißt du, schon allein deine Anwesenheit ist ein Signal für Jesus, auch wenn du nichts tust. Und du sagst, aber ich bin so unbrauchbar. Was habe ich getan? Guck mal, Leute, die unbrauchbar waren, ich will euch sagen, die sind vielleicht nachher brauchbarer, als du denkst. Nikodemus, Josef von Arimathea, das waren stille Jünger Jesu. Die sind nicht aufgefallen, die standen nicht in der Gemeinde, Halleluja. Die sind nicht Jesus nachgefolgt. Die haben keine Zeichen und Wunder gewirkt. Aber die haben Jesus vom Kreuz runtergeholt. Du lebst für einen bestimmten Zweck. Und vielleicht hast du Angst und traust nicht zu Jesus zu kommen. Nikodemus geht bei Nacht zu Jesus und redet mit Jesus. Und vielleicht bist du für andere eine Enttäuschung. Der junge Mann, der zu Jesus kam, dieser reiche Jüngling, und sagt, Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Gebote halten. Und so weiter. Das tue ich schon von Jugend an, bin ein guter Mann. Und sagt Jesus, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und er ging weg, traurig davon. Die Jünger sagten, wie schwer ist es, einem Reichen in den Himmel zu kommen. Und er hat in diesem Moment nicht den Auftrag Jesu erfüllt. Er hat nicht getan, was Jesus gesagt hat. War ungehorsam, auf Deutsch gesagt. Du würdest sagen, der Mann ist abgeschrieben. Nein, Gott schreibt niemand ab. Später kommt Johannes Markus und in seinem Haus, im Haus von seiner Mutter, er war der junge, reiche Jüngling, in seinem Haus ist die Versammlung, wird der Heilige Geist ausgegossen, das ist der obere Söller, das ist Gemeindezentrum später. Markus ist auch, Paulus knatscht mit ihm. Verstehst du, er geht mit als Missionar mit dem Apostel Paulus und dann sind ihm die Berge zu steil. Paulus, du machst zu hektisch und du übertreibst alles. Und er schickt ihn weg. Und dann später schreibt Paulus sogar und bringt mir den Markus mit. Der ist mir nützlich. Das habe ich heute noch gelesen. Der ist mir nützlich. Du bist vielleicht jetzt unnütz. Und vielleicht verursachst du Stress und Arbeit und Ärger und was weiß ich und Spannungen. Sogar, dass die Brüder auseinandergingen. Sogar Streit in der Gemeinde. Du sagst ja, in der Gemeinde darf nicht gestritten werden. Ja, Paulus und Barnabas gerieten hart aneinander wegen dem Markus. Wegen dem Markus. Und dann geht er weg und er missioniert auf seine Art und Weise. Und Paulus missioniert auf seine Art und Weise. Und bleiben trotzdem im Werk des Herrn. Weißt du, du verstehst Gottes Wege nicht. Es ist schwer zu verstehen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Weißt du, du lebst nicht umsonst. Da passiert nichts in deinem Leben umsonst. Ich versuche es jetzt an vielen biblischen Beispielen zu beschreiben. Es gibt nichts Vergebliches. Alles hat Ewigkeitswert. Du musst nur Gott zufriedenstellen und nicht die Menschen und nicht einmal dich selbst. Nicht einmal dich selbst. Du musst Gott zufriedenstellen. Herr, wenn ich vor dir bin, ich möchte Recht getan haben, auch wenn ich Unrecht getan habe. Nicht umsonst. Du lebst nicht umsonst. Auch wenn es so aussieht. Ich möchte dich ermutigen, verzweifle nicht an dir selber. Ich lebe umsonst. Ich habe keine einzige Seele dem Herrn Jesus dargebracht. Dann muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen. Da singt man, verstehst du, dann motiviert man als Seelengewinner. Und was bist du? Ein Versager. Traust nicht einmal den Mund aufzumachen. Erzählst niemand von Jesus. Die wenigsten wissen, dass du Christ bist. Verstehst du, so lebst du. Umsonst. Vergeblich. Eine Geschichte von der Herrnhuter Mission, Georg Smith. Sein ganzes Leben lang hat er einen Wunsch gehabt, ich möchte nach Afrika, nach Afrika, nach Afrika. In seine große Karte, Aufgang von Afrika und so weiter, hat er eine Bürde gehabt für Afrika und betet für Afrika. Und endlich kann er nach Afrika, kommt dort an und dann kommt ein Regierungswechsel und so weiter. Also er ist in Afrika, sein Lebenstraum erfüllt sich, denkt, jetzt beginnt meine Berufung. Und dann gibt es Regierungsumsturz dort in Afrika. Und was passiert? Die Regierung vertreibt den weißen Mann da. Wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Gehen Sie nach Hause, Missionare brauchen wir nicht. Was er gemacht hat, was er erreicht hat, war eine alte Frau zum Heiland geführt und dann musste er das Land verlassen. Und er war in Afrika. Und dann musste er sofort das Land, den Kontinent verlassen. Wer gerne wieder in Afrika, er kann nur eines für Afrika noch beten. 100 Jahre später ist eine Konferenz in dieser Gegend, wo George Smith gewirkt hat, da kommen 13.000 Gläubige zusammen. Und die alte Frau war die einzige Frucht, die übrig blieb. Und eigentlich, er sah aus, sein ganzer Missionsdienst, sein ganzer Einsatz für die Katz. Nur eine alte Frau bringt er zum Herrn Jesus. Stell dir mal vor, sein ganzes Leben lang hat er für Afrika gebetet. Und dann nur eine Seele kann er zu Afrika, in Afrika zu Jesus führen. Und die größte Versammlung in Afrika ist ein Kontinent. Wir hören nur von Amerika oder sonst wo große Sachen. In Nigeria, die größte Ortsgemeinde mit 750.000 Gläubigen, die versammeln sich unter einem riesigen Zeltdach. 750.000 Gläubige. Und alles Farbige. Und die preisen Gott auf ihre Art. Weißt du, jeder kann an der Oberfläche sehen, was alles äußerlich geschieht. Aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Und er zählt die Kerne. Und in dem Apfelkern zählte die Milliarden Kerne, die dort drin stecken, die eines Tages alle explodieren. Paulus sagt in Galater 4, Vers 11, dem ging es genauso wie dem George Smith. Dem ging es genauso. Er versagt. Und hier zweifelt er an sich selbst. Paulus zweifelt an sich selbst. Männer Gottes zweifeln an sich selbst. Das steht in der Bibel. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Umsonst. Also sagt, die Galater wenden sich alle ab, laufen alle dem Judaismus nach. Also wir kennen alle solche Gefühle. Ich denke, ich habe vergeblich gearbeitet, habe vergeblich Zeugnis gegeben, habe vergeblich unterstützt, habe vergeblich gebetet. Hab vergeblich missioniert, hab vergeblich Zettel ausgeteilt, hab vergeblich die Bibel studiert. Was bringt mir das alles? Weißt du, wir haben keine Ahnung. Der eine wird 100 Jahre alt, der Johannes, der Apostel Johannes in der Bibel kriegt sogar noch die Offenbarung. Und der Jakobus, der wird vom Herrn 3 Jahre ausgebildet und wird vom Herodes umgebracht. Auch ein Apostel. Auch ein Apostel. Verstehst du, soll das alles umsonst sein? Es gibt viel Vollendete. Und wir wissen gar nicht, wann unser X-Tag ist, X-Stunde ist, X-Situation ist, Sternstunde ist. Früh vollendet. Er war der Erste, der als Märtyrer stirbt in Jerusalem, in der Urgemeinde. Wir denken immer für jetzt, aber fang an zu denken für später. Wir leben für das andere Leben. Wir kennen solches Gefühl. Ich habe vergeblich gearbeitet. Aber schau den Apostel Paulus heute an. Wir hätten das halbe Neue Testament nicht. Seine Briefe, die wirken weiter. Und in der spanischen Welt ist Paulus ein Patron. Die ganze spanische Welt ist begeistert für Paulus, weil er nach Spanien mal wollte. Begeistert. Paulus, wie viele Christen überhaupt weltweit gibt es? Millionen. Guck mal, ich denke, ich habe vergeblich gearbeitet. Aber schau das Christentum an. 1,3 Milliarden Christen. Ob sie Namenschristen sind oder Scheinchristen sind oder welche Christen sie auch sind. Auf jeden Fall, sie tragen den Namen Christ. Glauben in irgendeiner Art und Weise an Christus, wenigstens Weihnachten und Ostern. Aber Christ, diese Geschichten sind ihnen vertraut in irgendeiner Art und Weise. 1,3 Milliarden, das sind ja gerade jetzt. Aber wenn du das damals gesehen hättest, Christus am Kreuz, ach, was soll denn das? Wir denken immer für jetzt, aber denk auch an später. Und wenn du für jetzt denkst, kriegst du manchmal so ein Nichtigkeitsgefühl. Ach, du kleine Herde, ach, du kleine Schar, ach, du arme Gemeinde, ach, ihr lieben Christen, wie viel? Was ist das Christentum eigentlich? Da paar Gläubige, dort paar Gläubige. Dort eine Handvoll und da eine Handvoll. Weißt du, wir kriegen so Nichtigkeitsgefühle. Aber du sollst nicht auf deine Nichtigkeitsgefühle achten. Das ist typisch für uns Menschen, für unser Fleisch. Elia, dieser große Mann Gottes, der so für Gott gekämpft, Feuer vom Himmel geholt hat, sagt da in einer Stunde, es ist genug, Herr, so nimm nun meine Seele. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Ich bin nicht genug oder ich habe genug, mir reicht's. Und er denkt, es ist alles, was ich getan habe, vergeblich. Guck mal, jetzt wollen sie mir an den Kragen gehen, jetzt muss ich dran glauben. Oder Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis, weissagt ganz groß, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und dann sitzt er nach kurzer Zeit im Gefängnis. Alle Leute laufen ihm weg. Nichtigkeitsgefühle. Und dieser Elia, Herr, es ist alles umsonst. Und der Herr sagt, steh auf. Für später, du machst das durch. Und dann steht er auf in der Kraft des Geistes Gottes und salbt und segnet und wirkt noch. Und sogar, er hat mehr bewirkt nach der Depression als vor der Depression. Nach der Depression und so weiter. Jesaja 49, Vers 4. Auch der Prophet Jesaja, und er spricht über sich, aber auch letztendlich über Jesus. Der Herr Jesus ist auch nicht besser. Dem ging es auch nicht besser wie dir und mir und der Elia und dem Moses und dem David und all den großen heiligen Leuten, dem George Smith. Und dieser Jesaja weissagt, ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht dem Herrn und so weiter anvertraut ist und mein Lohn bei ihm ist, bei meinem Gott. Ich dachte, denk nicht so viel, lebe, gestalte dein Leben. Wirke das, was du kannst, genieße und mach aus dem das Beste. Er spricht über sich, dieser Jesaja. Ich dachte, es ist alles vergeblich. Was macht Jesus? Weint über Jerusalem. Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, wie tötest du deine Propheten und steinigst du die, die zu dir gesandt sind? Wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel? Und ihr habt nicht gewollt. Verstehst? Laute Sture sind dort in Judäa. Und sie haben ihn abgewiesen alle. Das Herz des Herrn Jesus war gebrochen. Damals. Aber was ist jetzt die Frucht seiner Arbeit? Was ist jetzt das Ergebnis seines Wirkens? Weißt du, wir sehen immer, was vor Augen ist. Aber warte, kurze Zeit später, da bekehren sich 3000, 5000 und dann geht eine Lawine. Innerhalb des ersten Jahrhunderts haben die ersten Christen das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Und erfüllt. David Livingstone war ein hervorragender Missionar, der Afrika für das Evangelium erschloss und das ganze Kontinent. Und 23 Jahre später, als man seine Biografie schreibt und der Schreiber seiner Biografie den beichtete und bekennt und sagt, alles, was ich tat für den afrikanischen, ich habe das afrikanische Kontinent für den Sklavenhandel eröffnet. Alles, was ich tat, ist nur für den Sklavenhandel. Es tut mir so weh, was ich gemacht habe. Ich habe Afrika erforscht, für das Evangelium entschlossen. Meine Arbeit ist umsonst gewesen, sagt er. Statt Freude habe ich Leid verursacht. Statt Freiheit Menschenhandel und ein trauriges Schicksal vieler Unschuldiger verursacht. Verstehst du? Da weint er. Der ist traurig. Was habe ich ausgelöst? Was habe ich bewirkt? Elia war verzagt. Ich bin auch nicht besser wie meine Vorfahren. Unzählige Menschen erleben das und liegen unterm Wacholder und sind traurig für später. Guck mal, wie viele Missionare sind doch nach Afrika gegangen, wie Gott doch gewirkt hat. Weißt du, wir sollten einfach Gott vertrauen, unser Leben in seine Hände legen. Moses hat seine Depression gehabt. Jesus ist ihm begegnet auf dem Berg der Verklärung. Elia hat seine Depression gehabt. Sie begegnen Jesus wieder. Weißt du, und das ist mehr wert. Plötzlich für später bist du bei Jesus auf dem Berg Tabor und du unterhältst dich mit Jesus und der Apostel da unten. Herr, hier ist gut sein. Wir leben nicht für jetzt, wir leben für später. Moses hat versagt, er durfte nicht ins gelobte Land, weil er auf Gott nicht hingehört hat. Ihm sind die Nerven durchgegangen. Hat sich geärgert, statt zum Felsen zu reden, schlägt er drauf, denkt wie bisher, ist in der Routine drin, hat versagt, jämmerlich versagt. Weißt du, wir versagen, aber mit Jesus sind wir im gelobten Land. Guck, was später ist, das alles ist vergessen. Dann sagt nicht Jesus, Moses, denk dran, Elia, denk dran. Beide sind Versager, aber mit Jesus sind sie auf dem Berg der Verklärung. Jesus sprach vom Weizenkorn, dass es in die Erde fallen muss und sterben muss. Dieser Prozess wird niemand erspart. Weißt du, weltweit leiden Christen, werden verachtet, werden verfolgt, werden bedrängt, sind in Not, sind in Schwierigkeiten. Aber das Christentum setzt sich mehr und mehr durch. Und ich habe eines festgestellt, je mehr Verfolgung da ist, desto stärker ist der Glaube. Ich denke nur an die Christen im Untergrund. Ich habe sie lange besucht und ich kenne die Untergrundgemeinden in der Sowjetunion, in Jugoslawien, in all diesen kommunistischen, ex-kommunistischen Ländern. Und die Gemeinden sind gewachsen. Jetzt, wo sie Freiheit haben, da wollen sie Euro, Dollar und sonst was. Das haben sie vergessen, den Glauben. Aber die Not bringt uns zum Herrn. Die Not bringt uns zum Herrn. Was ist aus den Gemeinden des Apostel Paulus in Kleinasien geworden? Da ist nachweislich in den 7 Gemeinden, wo er da gegründet hat, in Kleinasien, ist kaum eine christliche Gemeinde. Und wenn, dann nur Ausländer. Aber die Arbeit war nicht vergebens. Weltweit ist die Christenheit so stark durch den Apostel Paulus geworden. Er hat sie zurück von der Gesetzlichkeit geholt, vom Judaismus und so weiter. Seine Briefe sind uns erhalten. Er hat viele Menschen die Augen geöffnet. Weißt du, hernach. Und Gott hat ihn in Schwachheit benutzt. Da liegt er im Gefängnis und schreibt an seinen Schüler Timotheus und hängt da durch und sagt, alle haben mich verlassen, nur der ist noch übrig geblieben und der ist übrig geblieben. Also ich bin ganz allein. Er stirbt in Schmach und Schande. Man muss sich vorstellen, ich werde am Sonntag darüber sprechen, niemand verachte dich. Weißt du, würdest du einem Prediger zuhören, der in Ketten gebunden ist und so weiter und einfach gefesselt ist, im Gefängnis sitzt und sagen, das ist mein großer Apostel? Die meisten haben sich distanziert, die wollten mit einem Gefangenen nichts zu tun haben, einem Kriminellen. Und das war er in der Situation. Aber weißt du, Gott muss uns auch manchmal von Menschen erlösen. Und das ist so ein Trick, wie Gott es macht. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Er nimmt uns auf die Seite mehr zu sich und Paulus bereitet sich auf die Begegnung mit dem Herrn, auf das Erbarmen Gottes. Der eine hat gepflanzt, der andere hat begossen, der andere hat gejätet und jeder hat so seine Aufgabe, seine Berufung. Und du weißt gar nicht, wofür du da bist. Vielleicht nur, um die Frucht zu ernten. Das wäre natürlich das Schönste. Also ich wäre da gerne auch dabei. Aber weißt du, das Behacken und das Begießen und immer zu arbeiten. Weißt du, es bleibt unterm Strich immer das, was Gott gepflanzt hat in unserem Leben. Was Gott angefangen hat, was er gesät hat. Und das wird er auch erhalten. Und er hat bestimmte Pläne. Weißt du, Gott will die Starken zum Raube haben. Wir fragen uns manchmal, meine Kinder sind so Problemkinder, warum habe ich Schwierigkeiten mit meinen Kindern? Gott will diese Kinder haben. Gott will keine Waschlappen haben. Gott will Rebellen haben, Aufsätzige haben. Guck mal, Moses, so ein Draufgänger, er würgt einen, nimmt so und drückt ihm die Luft ab. Ja, er war kein Schwächling, er war ein Kämpfer. Und so weiter. Aber gerade solche Leute nimmt der Herr und dann bereitet er sie zu und vor. Und wenn ich so Christen, Diener Gottes anschaue, so echte Prediger, mal so Biografien lese, bin ich manchmal so verblüfft. Das sind alles Kriminelle, die waren im Knast, Die haben das mitgemacht und die waren Drogendealer, die waren, ja, was weiß ich, die haben lauter schlimme Sachen getan. Er hat gesagt, lieber Gott, und gerade die nimmst du. Und Gott hat sich das erwählt, was nichts ist. Und deshalb hat Gott erlaubt, dass manche nichts werden. Denn sonst kommen sie und sagen, ich bin ein Studierter, ich bin ein Gebildeter, ich bin ein Adliger. Nein, Gott nimmt Lumpen und macht aus Lumpen wunderbare Kleider. Halleluja. Und das ist der liebe Gott. Er nimmt Lumpen, damit sich niemand einbildet. Deshalb, jeder ist von Gott berufen, aus bestimmten Zweck. Und wenn Gott, weißt du, vielleicht mal so ein Problemkind, nehmen wir mal so ein Problemkind. Was glaubst denn du, wie die arme Mutter betet? Lieber Gott, mein Junge. Sonst würde sie nie beten. Sonst würde sie nie in die Gemeinde gehen. Sonst würde sie nie für Mission was tun. Mein Junge, oh, mein Junge kann ich nicht erreichen. Oder meine Tochter kann ich nicht erreichen. Aber Herr, wenn ich die nicht erreiche, aber erreiche wenigstens jemand anders anstelle von meiner Tochter, meinem Sohn. Und du siehst, plötzlich engagiert man sich für Mission, fürs Reich Gottes. Diese eine lehrt beten. Oder der Mann, der nichts taugt. Verstehst du, alles versauft. Was glaubst du, wie die Frau da betet und ringt mit Gott und kämpft mit Gott? Oder der Mann und seine Frau? Weißt du, es gibt keine Zufälle. Diese Dinge bringen uns zu Gott näher. Wenn es nicht durch die Predigt, wenn sie nicht Prediger und Evangelisten sind, die evangelisieren auf eine andere Art und Weise. Wir sind überrascht, aber wir blicken nicht durch. Das ist okay, das ist ein anderes Problem. Wir glauben nur, der vorne auf der Kanzel ist der Predigt. Nein, Gott hat auch noch andere Prediger. So wie Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die muss ich auch noch aus dem anderen Stall holen. Und in diesem anderen Stall sind noch andere, die Jesus auch noch holen muss aus dem anderen Stall. Es gibt keine Zufälle. Alles verläuft nach Plan, alles hat seine Zeit, alles geht so Hand in Hand. Weißt du, der eine macht das und genau das Gegenteil. Und gerade durch das Gegenteil kommt man zu dem Ergebnis und dem Schluss. Die Hand, die das Universum hält, die ist ja, das alles managt und wirkt und formt und arbeitet und kittet und klettet. Gott schreibt Geschichte mit jedem Einzelnen von uns. Ein Samenkorn weiß nichts, was in ihm drin steckt, was eines Tages aufgehen wird. Wie viele Milliarden von Samenkörner. Du weißt gar nicht, was in dir drin steckt. So wie dieser George Smith, du wirst aus Afrika verbannt, darfst Afrika nicht mehr betreten, bist hier unerwünscht, aber du hast etwas zurückgelassen. Dieser Samenkorn geht auf und dann auf einer Konferenz sind 13.000 Leute da, die durch dieses alte Weib zum Glauben gekommen sind, was er da zurückgelassen hat, wo er gesagt hat, also die alte Frau, wenn das junges Mädel gewesen wäre oder junger Mann, da wäre noch Hoffnung, aber alte Frau, aber steck eine alte Kartoffel in die Erde. Du wirst sehen, wie viele neue Kartoffeln du da kriegst. Weißt du, ein Samenkorn, du musst warten, bis es aufgeht. In den 50er Jahren sind 5 junge Männer nach Peru zu dem Auca-Stamm gegangen. Wilde, eingeborene Menschenfresser noch oder Kannibalen. 5 junge Missionare, die haben sich vorbereitet innerlich, gebetet und so weiter und studiert und versucht, Brücken zu bauen. Zuerst mal haben sie Geschenke abgeworfen und dann gehen sie rüber, denken, jetzt sind die Auca-Leute uns wohlgesonnen. Dann landen sie und dann kommen die Auca-Leute und diese 5 Männer werden ermordet. Die haben kein Wort gesagt, keine Predigt gehalten und so weiter. Alle 5 Männer wurden ermordet. Und du sagst, war das der Sinn der Sache? 5 Männer? Und weißt du, was da passiert ist? Das ging dann durch die ganze Welt in den 50er Jahren. Da sind die Wycliffe-Bibel-Übersetzer entstanden. Die haben gesagt, wir müssen zu den Eingeborenen gehen. Diese 5 Männer ist der Same. Wir müssen in dem Beispiel folgen. Und die Frau von einem, die ist dann nachher zu den Mördern ihres Mannes gegangen, Frau Elliot, und hat Zeugnis gegeben und hat die Mörder ihres Mannes bekehrt und so weiter. Und dann kam die Geschichte raus, wie das alles so war. Aber zuerst mal alles sinnlos. 5 junge Männer sterben, nix und gar nichts, für nix. Soll das der Sinn der Sache sein? Ich sag für später, du weißt nicht, was jetzt passiert. Für später. Für später. Und guck mal, die haben das bewirkt, was die ganzen Appelle, die ganzen Predigten nicht bewirkt haben. Kommt Mission, das Reich Gottes wartet kurz nach dem Krieg in den 50er Jahren. Wir müssen das Evangelium in der Welt predigen. Aber die 5 toten Männer haben bewirkt, dass Tausende und Abertausende junge Menschen sich für die Mission gemeldet haben. Wir gehen zu den Wilden. Wir gehen zu den Eingeborenen. Wir übersetzen ihnen die Bibel. Zuerst mal, es waren ja Bibel, wirklich Bibelübersetzer und bringen das Wort Gottes, aber sind auch viele andere in die Mission gegangen und haben ihr Leben in die Waagschale geworfen. Du weißt gar nicht, wofür du stirbst. Die fünf Männer und der eine, der war verheiratet und seine Frau geht später zu diesen wilden Leuten und sagt, ich muss die Arbeit meines Mannes weiter fortsetzen und weiterwirken. In uns steckt ein verstecktes Leben und es offenbart sich erst nach dem Tod, ihr Leben, wenn wir nicht mehr da sind. Georg Müller hat für zwei seiner Freunde über Jahrzehnte gebetet, glaube ich, 40 Jahre war das, hat gebetet, lieber Gott, rette meine Freunde. Keiner von diesen beiden Freunden sind gläubig geworden. Er hat nicht nur für andere gebetet, sondern nur für seine Freunde. Da ist keiner gläubig geworden. Aber nach seinem Tod sind beide zum Herrn gekommen. Als rauskam, Georg Müller hat für sie gebetet, regelmäßig gebetet. Seine Freunde. Weißt du, nach deinem Tod, nach Jesu Tod, guck mal, was dabei rausgekommen ist, die Auferstehung. Weißt du, unsere Sache ist Gottes Sache und bleibt geheim unter Verschluss. Unser Leben ist unter Verschluss Gottes. Es bleibt so viel verdeckt, so viel verborgen, so viel versiegelt, immer wieder versiegle bis in die letzte Zeit, bis in die letzten Tage. Versiegle die Offenbarung. Also viele glauben an das, was gesagt, prophezeit worden ist, nicht. Aber wenn du mal nicht mehr da bist, dann werden sie nochmals draufkommen. Dann werden sie es verstehen. Weißt du, wenn unsere Identität offenbar wird, wer wir waren, wer wir sind, was wir für einen Auftrag hatten, was für einen Zweck wir geboren sind und was für einen Zweck wir erfüllen sollten, und was Gott für uns hatte, wenn das Buch des Lebens geöffnet wird und dann alles vorgelesen wird, werden wir sagen, Mensch, das war toll, dass der das gemacht hat. Just in time. Und Gott arbeitet just in time, immer im richtigen Moment, im richtigen Augenblick, hatte die richtigen Leute am richtigen Platz. Mit dem richtigen Wort und der richtigen Botschaft. Was du hier siehst, was ist nur die Spitze eines Eisberges. Du siehst nur eine Spitze eines Eisberges. Das Leben, sie ist nur einzelne, sie ist nur ein paar kleine Werke, was er getan hat. Aber was er wirklich getan hat, das siehst du gar nicht. Und ihr Lieben, wir sehen nicht, was wir, und die Menschen sehen nicht, was wir wirklich getan haben. Die Menschen sehen nicht, was du wirklich getan hast. Der sieht nur, du bist in der Gemeinde, predigst, singst, spielst, betest, sitzt deine Zeit ab, du machst alles, verstehst du? Aber was du wirklich getan hast, das weiß nur der liebe Gott. Und warum du hier bist. Du siehst nur die Höhepunkte und das nicht einmal. Du siehst vielleicht ein paar Lebensmarkierungen in unserem Leben. Aber du wirst später erfahren, was das alles bedeutet. Was das alles bewirkt. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, später. Geht hin in alle Welt. Jetzt bildet er sie aus und sagt, kommt alle zu mir, bleibt bei mir, geht nicht weg von mir. Und dann sagt er, geht hin jetzt in alle Welt und predigt das Evangelium. Später. Wenn ihr reif seid. Gott bereitet uns vor für das Leben danach, nach der Entrückung. Dann werden wir Könige und Priester sein. Und dann werden wir auf den Wolken des Himmels kommen und mit Christus regieren. Schau mal sowas vor. Auf den Wolken schwebst du eines Tages. Und jetzt bist du tief im Tal, von wegen Wolke Nummer 7. Und sie werden kommen auf den Wolken und mit Christus regieren. Und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Weißt du, wir werden vorbereitet für später. Für die Begegnung mit Jesus. Für unsere kommenden Aufgaben. Und jetzt lernst du im Kleinen zu herrschen. Im Kleinen die Dinge unter Kontrolle zu haben. Im Kleinen die Sachen in den Griff zu bekommen. Im Kleinen. Um eines Tages diese ewigen Positionen zu besetzen und zu verwalten. Du bist da für die Wiederkunft Jesu, für das Danach. Deshalb, ich mache mir keine Sorgen. Wie geht's weiter und was passiert mit mir, was passiert nach mir und was passiert, nachdem wir diese Welt verlassen haben. Wir ernten, was wir gesät haben. Wir ernten, was wir gesät haben. Auch nach 100 Jahren, noch 1000 Jahren. Es geschieht alles nach Gottes Plan. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles begreifen. Mir muss nicht alles einleuchten. Ich muss nicht alles wissen. Und wie geht's mit uns weiter? Weißt du, Gott weiß, wie es mit uns weitergehen soll. Und wie es mit dir und mit deiner Familie und mit deinen Lieben weitergehen soll. Es wird schon weitergehen. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Toll, toll. Jesus wurde gekreuzigt, hat sich keine Gedanken gemacht und hat sich einfach gefallen lassen, hat sich erniedrigt. Und unser Auftrag ist, sich zu erniedrigen, hier in dieser Welt. Einfach, ja, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. die Philosophie von Johannes, den Täufer. Ich darf mich einfach in die Hände Gottes fallen lassen. Weißt, du kannst nicht tiefer fallen als in seine Hände. Vertrau einfach ihm. Alles, was in deinem Leben passiert, ist kein Zufall. Kein Zufall. Auch nicht vielleicht und hoffentlich. Nein, es ist Gottes Plan. Dein Leben spielt sich in den Händen Gottes ab. In diesen Händen bist du geborgen. Diese Hände, die das Universum halten, halten dich und erhalten dich. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und denen, die Gott lieben, denen, die alles zum Besten, die berufen sind. Und letztendlich ist jeder berufen. Ob du es glaubst oder nicht. Selbst der, der gar nicht an Gott glaubt, auch der ist von Gott berufen. Auch der ist von Gott berufen. Für einen bestimmten Zweck. Um die Heiligen zu piesacken. Ja. Um die Heiligen mehr so ins Gebet zu treiben. Um den Heiligen das zu sagen, was der Pastor ihnen nicht sagt. Weißt du, mancher Taxifahrer in Indien hat mehr Leute so ins Gebet gebracht wie mancher Pastor. Wenn die da gefahren und gehupt haben, die haben gebetet. Ja. Und der Pastor kann sagen, Geschwister, lasst uns beten, hat kaum einer den Mund aufgekriegt. Ja, auf Deutsch gesagt. Aber die, auch wenn du warst. Du siehst, jeder hat von Gott eine Berufung. In aller Liebe. Auch die so aufsässig sind. Und auch die so kritisch sind. Weißt du, Leute, die dann so kritisch sind, da passt du als Frommer viel besser auf die Pharisäer. Weißt du, Jesus hat die Pharisäer ständig um sich gehabt. Und die Pharisäer haben auch ihre Existenzberechtigung gehabt. Jeder hat seine Existenzberechtigung. Da waren die da. Und weh, wenn er sich verpappelt hat. Wenn er was falsch gesagt hat. Da waren die da. Und Meister, und was ist das? Auch die Kritiker. Je mehr Kritiker du in deiner Umgebung hast, desto vorsichtiger lebst du. Auch das dient zu unserer Heiligung. Ja, wir lachen, wir schmunzeln. Aber versteh, jeder hat seinen Platz, seine Berufung. Und der ist nur so kritisch. Nur warum? Und eines Tages merkt er, wie er auch kritisiert wird. Denn mit welchem Maß man richtet und misst, mit dem Maß wird man auch selber mal gemessen. Und dann sagt er, oh. Und dann hörte die Predigt Gottes und sagt, ja, jetzt passiert mir genauso, so wie Saul von Tarsus. Jetzt kann's beten. Herr, nimm mir diesen Stachel weg. Ich kann's nicht mehr. Gott sagt, was hast du den anderen angetan? In Jerusalem. Wie viele Christen hast du zum Fluchen bewegt und gesagt, verfluchte Namen Jesus? Verstehst du? Und jetzt wirst du gezwungen, jetzt weißt du, wie es weh getan hat, als du die gepeinigt hast. Jetzt weißt es. Und jetzt lass dir an meiner Gnade die genügen und sei still. Geh durch. Ertrag das. Lass uns aufstehen. Du wirst viel später geboren. Viel später lebst du. Viel später arbeitest du. Viel später gibst du. Viel später glaubst du. Das alles passiert viel später. Was wir jetzt tun, ist viel später, für unsere Belohnung, für den Tag X. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für die Realitäten des Lebens. Wir wollen nicht Blinde sein, die einfach vom Himmel sprechen und von dem Himmel doch nicht verstehen. Herr Jesus, wir möchten lernen aus deinem Wort. Heiliger Geist, öffne uns die Augen für die Realitäten des Lebens, was du uns alles lehren möchtest, wie du die Weichen in unserem Leben stellst und manchmal so in der vorlaufenden Gnade, im Vorspann. Wir sind noch gar nicht Christen und hast du schon so viel Christliches in uns getan und so viel Christliches in uns gewirkt. Du hast uns damals schon vielleicht beten gelehrt, vielleicht auf dein Wort hören lassen. Herr, so viele Dinge sind passiert in unserem Leben, wo wir gar nicht dachten, dass du es bist. Denn du sprichst zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Vater, ich danke dir, dass wir das hernach erfahren werden, wozu und wofür das alles gewesen ist. Vater, ich segne meine Geschwister und alle, die dein Wort hören. Sei du mit uns und begleite du uns und mach uns stark in deinem Willen. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht. Dein Reich komme. Und Halleluja, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit und bleibt es auch, egal was die Menschen daraus machen oder gemacht haben. Dein Wille geschehe in allen Dingen. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Danke, Herr Jesus, dass ich das wissen darf, dass das in der Bibel für mich steht. Amen.